3-4 Jahren war ich abends mit jemandem in einem Lokal zusammen was essen. Und der Abend lief ganz entspannt. Wir haben uns über verschiedene Themen unterhalten. Und irgendwann begann diese Person mir von ihrem privaten Bauvorhaben zu erzählen. Ein neues Haus, das realisiert werden sollte. Konkrete Baumaßnahmen, die schon begonnen hatten. Ein moderner Neubau auf einem großen und sehr gut gelegenen Grundstück. Insgesamt ein geplantes Bauvolumen von etwa 1,5 Millionen Euro. Und ich bekam immer mehr Details zur Ausführung zu hören. Und so ging diese Ausführung weiter und endete irgendwann mit dem Satz: Und dieses Anwesen möchte ich dir schenken und dir vererben. Die Person sagte: Ich habe keine Kinder und ich möchte, dass du dieses Anwesen bekommst. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Satz den Abend für mich komplett verändert hat. Ich musste aufpassen, dass mir das Essen nicht im Hals stecken bleibt. Dir wird plötzlich schwindelig, obwohl du keinen Alkohol getrunken hast. Und ich weiß bis heute nicht, was eine angemessene Reaktion gewesen wäre. Vermutlich überschwängliche Freude. Und ich selbst habe noch zweimal nachgefragt, wie das gemeint ist. Ich habe irgendetwas von Dankbarkeit gestammelt und ich war ehrlicherweise froh, als dieser Abend irgendwann vorbei war. Und in den Wochen danach ging in meinem Kopf eine Achterbahn los. Auf der einen Seite empfindet man natürlich eine riesige Dankbarkeit für diese Wertschätzung, für dieses Angebot. Und vermutlich bekommen die allerwenigsten, oder haben die allerwenigsten so eine Aussicht auf so ein Erbe bzw. ein Geschenk. Und ja, ich weiß immer noch und wusste auch damals den Wert wirklich zu schätzen. Aber in meinem Kopf war nicht nur Dankbarkeit und Freude. Ich habe mich immer wieder auch gefragt, was ist der Preis, den man zahlt für so ein Geschenk? Also was ist die Konsequenz für mich persönlich, wenn ich das annehme? Und was bedeutet es, wenn ich dazu Ja sage? Und wenn man so will, was ist das Kleingedruckte in dieser Geschichte? Und konkret habe ich mich gefragt, was wird von mir als Ausgleich, als Zeichen der Dankbarkeit verlangt? Und wenn ja, was wird das sein? Und meine persönliche Situation ist nur sehr gering damit vergleichbar, und also mit dem Text, also wo wir heute reinschauen, und ich möchte umso mehr den Fokus auf das Wort Gottes richten. Und ich möchte euch mitnehmen in diesen Text, der uns Maria zeigt, die ein überwältigendes Angebot der Gnade von Gabriel, dem Engel Gottes, bekommt. Und wir werden sehen, wie Maria auf dieses Angebot reagiert. Und wir werden vor allem viel über Gottes Gnade lernen und wie wir im Idealfall auf diese Gnade reagieren können. Ich nehme euch mit in den Bibeltext. Der Presenter geht noch nicht, kann das sein? Okay, ja. Jetzt, ja. Also der Titel der Predigt lautet: Als die Zeit erfüllt war, gibt Gott Gnade. Und wir schauen zusammen in Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Ich möchte heute im ersten Punkt aufzeigen: Gottes Gnade verändert alles. Wir haben letzte Woche in der Predigt von Daniel und in der Einleitung in diese kleine Predigtreihe gehört, dass Lukas hier als Arzt einen historischen Bericht an Theophilus gibt. Und als Arzt gewohnt ist, wissenschaftlich zu arbeiten, und es ist ihm hier ein Anliegen, diese Details genau weiterzugeben. Und wir haben letzte Woche von der Ankündigung der Geburt des Johannes gehört. Auch da war Gabriel unterwegs mit einer Botschaft. Und hier berichtet uns Lukas, der Engel Gabriel ist wieder unterwegs im 6. Monat. Also eine konkrete Angabe, die sich überprüfen ließ. Und diesmal schickt Gott seinen Engel Gabriel nicht nach Jerusalem in die Hauptstadt, sondern nach Nazareth. Und die Wahl dieses Ortes ist schon sehr spannend, weil Nazareth nun wirklich keine Weltstadt war, sondern ein kleines Dorf. Ausleger gehen davon aus, dass damals in Nazareth so etwa 200 bis 300 Menschen gelebt haben. Also, wenn wir ehrlich sind, können wir nicht mehr von einer Stadt sprechen. Und wenn jemand Nazareth doch kannte, dann eher negativ, weil es gab ein Sprichwort, das auch in der Bibel zitiert ist: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und in dieses Dorf schickt Gott seinen Engel zu Maria. Ein Mädchen, das vermutlich 14 Jahre alt war, mit Josef verlobt, damals das übliche heiratsfähige Alter. Und wenn man das liest, dann wird schnell klar: Viel kleiner hätte es Gott nicht machen können, oder? Und der Engel Gabriel, er kommt zu Maria und er spricht, Vers 28, er sagt zu ihr: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Und man kann den Satz auch übersetzen, weil es die gleiche Wortwurzel hat: Gnade dir, du Begnadigte. Und jetzt kann man erwarten, dass Maria total aus dem Häuschen ist, dass sie voller Freude ist über die Erscheinung eines Engels. Und es war auch damals nicht alltäglich, dass dir ein Engel erscheint. Aber dieser Bericht von Lukas macht ja deutlich, wie es Maria wirklich ging. Maria war erschrocken. Und deutlich wird, schauen wir mal in Vers 29, als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Sie erschrickt gar nicht über die Gestalt eines Engels, über die Erscheinung eines Engels, sondern über das, was er sagt, über sein Wort. Wie kann das sein? Der Engel Gabriel, er spricht von Gnade, und Maria erschrickt. Und ich bin überzeugt, Maria wurde in diesem Moment klar: Wenn Gott über mein Leben kommt, wenn Gott mit seiner Gnade in mein Leben kommt, dann hat es Auswirkungen. Dann kommt da noch was. Und dann ist diese Ankündigung des Engels erst der Anfang. Und vielleicht wird hier schon klar: Wenn Gott mir alles gibt, dann kann er auch alles verlangen. Und ich glaube, Maria ist bewusst geworden: Wenn ich diese Gnade Gottes für mein Leben akzeptiere, sie annehme, dann hat das Konsequenzen. Und so ist es auch bei der Errettung, die größte Gnade überhaupt, die ein Mensch erleben kann. Und viele Menschen würden sich ja wohler fühlen, wenn sie zu ihrer Errettung wenigstens noch ein bisschen etwas beitragen könnten. Aber die Wahrheit ist, Die Errettung in Jesus Christus geschieht allein aus Gnade. Nur aus Gnade. Und diese Gnade erfüllt Errettung zu 100%, so dass eben niemand etwas hinzufügen kann. Und das zeigt auf der einen Seite unsere Abhängigkeit von Gott. Und das macht uns klein, weil wir zu unserer Errettung nichts beitragen können. Und vielleicht erzeugt es bei dem einen oder anderen sogar Angst. Aber es macht auf der anderen Seite Gott groß, weil alles von ihm abhängig ist. Maria hat Furcht, als sie diese Worte des Engels hört. Und der Engel spricht zu ihr, er sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Es ist nachvollziehbar, dass Maria Angst hat. Bis zu diesem Moment verlief doch ihr Leben in geordneten Bahnen, nicht wahr? Sie ist in heiratsfähigem Alter, sie ist bereits verlobt. Man könnte meinen, das Leben läuft nach Plan, eben bis dieser Engel Gottes auftaucht. Und ab diesem Moment war nichts mehr, wie es war. Es veränderte sich alles. Sie war noch nicht verheiratet und bereits schwanger. Sicher ein Thema für die Nachbarschaft. Die Beziehung zu Josef muss die erste Krise aushalten, noch bevor sie überhaupt verheiratet waren. Normalerweise geht es erst später los. Und jetzt stell dir vor, deine Verlobte ist schwanger und auf die Frage, wie das passieren kann, kommt einfach nur die Antwort, Schatz, es ist alles in Ordnung, da war sicher kein anderer Mann im Spiel. Fällt einem vielleicht in dem Moment nicht so einfach, das zu glauben, weil es nicht gerade die naheliegendste Erklärung ist. Und Maria muss in diesem Moment der Ankündigung des Engels eine Ahnung bekommen haben, dass sich ihr Leben von diesem Moment an völlig verändern würde. Und das zeichnet Gnade aus, wenn sie in dein Leben kommt. Gnade kommt nicht einfach ohne Auswirkung, das wäre billig, sondern Gnade verändert alles. Und die Bibel berichtet uns mehrfach, vielfach, wie das Leben der Menschen durch Gnade auf den Kopf gestellt wurde. Denken wir an Saulus zum Beispiel. Einer, der sein ganzes Leben dafür geopfert hat, Christen zu verfolgen, weil er so religiös fanatisch war. Und er erlebt eines Tages diese Gnade, wo Gott ihm aus dem Nichts begegnet. Und er erlebt eine krasse Veränderung in diesem Moment und er wird vom größten Christenverfolger zu einem gewaltigen Werkzeug Gottes. Eine Kehrtwende um 180 Grad. Gnade verändert alles. Und Gottes Gnade ist verändernd, sie ist aber auch fordernd und prägend für unser Leben. Und wenn Gnade in deinem Leben nichts verändert hat, dann darfst du dich fragen, ob du einer Fälschung aufsitzt, denn Gottes Gnade verändert alles. Wir sehen im zweiten Punkt, Gottes Gnade kommt als Person. In Vers 30 heißt es, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Nochmal, Maria, fürchte dich nicht, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und Maria bekommt die Ankündigung, dass sie schwanger werden wird. Sie wird einen Sohn gebären. Und dieser Sohn soll Jesus heißen. Und das bedeutet, der Herr ist Rettung. Und entscheidend ist hier die Verbindung zwischen der Gnade und der Ankündigung der Geburt Jesu. Vielleicht verstehen wir Gnade manchmal als so eine Art Medizin, die wir immer mal wieder von Gott bekommen, wenn es uns schlecht geht, wenn irgendwas nicht so läuft, oder? Vielleicht wie so ein Pflaster, das man auf eine Wunde kleben kann, aber dass die Heilung der Krankheit also nicht wirklich an der Wurzel heilt. Und der Text macht hier deutlich, das steht in Verbindung miteinander. Gnade steht in direktem Verhältnis zu Jesus. Gnade kommt als Person Jesus Christus. Und wenn Gott dir Gnade schenkt, dann immer in der Person Jesus Christus. Weil die rettende Erlösung immer in Jesus ist. Und lasst mich eins betonen an der Stelle. Gnade macht nicht den Empfänger groß. Gnade macht den Geber groß. Und niemals andersherum. Wenn Maria hier Gnade widerfährt, dann macht das nicht Maria groß und zu einer Heiligen, sondern Gott als den Geber macht es groß. Und was der Engel hier jetzt über Jesus ankündigt, das macht ihn noch größer. Schauen wir in Vers 32. Da sagt der Engel, dieser, also Jesus, wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Merken wir, wie groß Jesus wird? Es geht nicht um Maria, es geht um Jesus. Und das ist Gnade in der Person Jesus Christus. Jesus wird groß sein. Und egal, was du dir Großes vorstellen kannst, Jesus ist größer. Und Gott wird Jesus den Thron seines Vaters David geben. Denken wir hier an den Bund, das könnt ihr gerne vertiefen, wenn ihr wollt, den Gott mit David in 2. Samuel 7 gemacht hat. Gott erfüllt sein Wort und Jesus wird regieren in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Er ist der Sohn des Höchsten, er ist der Sohn Gottes und das macht Lukas hier deutlich. Und denken wir daran, das Ganze ist ein Tatsachenbericht, kein Mythos. Marias Sohn ist gleichzeitig Gottes Sohn, der Herr der Herrlichkeit. Und Gott lässt seinen Sohn Mensch werden, um uns Menschen zu retten. Und die Ankündigung im kleinsten Dorf bei einem unscheinbaren, vielleicht bäuerlichen Mädchen macht eins deutlich, jeder kann zu Gott kommen. Niemand ist zu klein, vielleicht zu unbedeutend, um zu Gott zu kommen. Und denken wir einfach mal an den Kontrast zu der Predigt letzte Woche. Die Geburt von Johannes dem Täufer wurde in Jerusalem angekündigt, mitten im Tempel, im Heiligen. Und viel prunkvoller hätte es doch zur damaligen Zeit gar nicht sein können, oder? Aber hier, wo es um den Sohn Gottes geht, der Sohn Gottes, der Mensch wird, wird der Engel Gabriel in ein kleines Dorf zu einem jungen Mädchen geschickt. Und dieser Jesus ist die Erfüllung der Verheißung von Jesaja. In Jesaja 9, Vers 5 lesen wir das. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Was für eine Verheißung, oder? Die hier über Jesus prophezeit wird. Und das bestätigt einmal mehr, die Gnade Gottes kommt in einer Person, nämlich Jesus Christus. Gottes Gnade schenkt aber auch Gewissheit. Und Maria hat Fragen nach dieser Ankündigung und das kann man ihr kaum verdenken, oder? In Vers 34 heißt es, dass Maria sagt, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und die Frage zeigt, wie beschränkt das Denken von Maria war, verständlicherweise. Und bei uns heute ist es oft nicht besser. Für Maria gab es eine Möglichkeit, schwanger zu werden, der Geschlechtsverkehr einer Frau mit einem Mann. Das Natürliche, das Logische. Aber Gott macht später deutlich, er ist nicht auf das Logische oder das Natürliche beschränkt. Denn der Engel erklärt ihr in Vers 35, und der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das ist eine Ankündigung, die die Menschheitsgeschichte verändert hat. Und wenn du das glaubst, verändert es auch dein Leben. Der Engel Gottes, er verkündet Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und das war notwendig. Wenn Maria von einem Mann schwanger geworden wäre, dann wäre das Kind kaum göttlich gewesen, nicht wahr? Alle Eltern, die Kinder haben, die wissen das. Da und hier würden wir es uns wünschen, aber das ist leider nicht so. Es brauchte hier also ein göttliches Handeln, damit Gottes Sohn geboren wird. Und das Vorgehen ist nicht neu. Wenn wir an den Anfang der Bibel schauen, In 1. Mose 2, Vers 7, da lesen wir von Adam. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Vermutlich kennen wir die meisten hier die Geschichte von Adam. Und Adam wurde aus Staub von der Erde geformt. Und also viel toter kann eine Materie gar nicht sein. Da war kein Leben drin. Aber Gott kommt und bläst ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Aus dem Nichts schafft Gott den ersten Menschen Adam. Und was Gott Maria hier ankündigt, ist das gleiche Prinzip. Und Maria sagt, wie kann das sein? Ich weiß nichts von einem Mann. Und im Grunde sagt sie doch, Gott, da ist doch gar nichts. Also wie kann ich schwanger sein bzw. werden? Aber Gott wiederholt sein Prinzip von 1. Mose schon. Und im Kapitel 3 in 1. Mose, da hatte Gott einen Samen angekündigt, der Schlange den Kopf zertreten würde. Und dieses Versprechen, das löst er hier ein. Er wiederholt das Prinzip vom ersten Adam, aber diesmal erschafft er den zweiten Adam. Und ihr dürft zur Vertiefung gerne nochmal Römer 5 lesen, beziehungsweise die Predigten nachhören aus der Predigtreihe. Und durch Adam steht die gesamte Menschheit unter der Sünde, weil Adam gesündigt hat. Aber Römer 5, 21 macht deutlich, damit wie die Sünde geherrscht hat durch den Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also in Jesus Christus, dem zweiten Adam, wird ein Weg zum ewigen Leben geschaffen. Und das ist die Gnade, die durch die Person Jesus Christus deutlich wird. Und diese Wahrheit der Jungfrauengeburt Jesu ist essentiell für den Glauben an Jesus. Ohne die Jungfrauengeburt Jesu wäre das Evangelium wertlos. Und der Engel macht deutlich, weil der Heilige Geist über Maria gekommen ist, wir gehen zurück in Lukas 1, Vers 35, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Jesus ist nicht aus dem Samen eines Mannes entstanden, sondern durch den Heiligen Geist. Gott hat im Körper der Maria aus dem Nichts seinen Sohn geschaffen. Es war nicht Maria, die dem Sohn Gottes Leben geschaffen hat, sondern die Gnade Gottes, und zwar allein die Gnade Gottes, die über Maria gekommen ist. Jesus ist nicht der Sohn von Josef, sondern er ist der Sohn Gottes. Und diese Gnade macht Gott groß. Und weil der Engel schon damit gerechnet hat, dass diese Ankündigung die Vorstellungskraft von Maria übersteigt, gibt er ihr auch ein Beispiel, ein Zeugen sozusagen. Wir schauen in Vers 36, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Maria bekommt eine Referenz. Du kennst deine Verwandte Elisabeth? Ja. Und Maria war sicher bekannt, dass Elisabeth bis ins hohe Alter die Unfruchtbare genannt wurde. Und der Engel sagt ihr, sie ist schwanger. War das für Maria vorstellbar? Vermutlich nicht. War das für sie übernatürlich? Sicher. Aber hier muss ihr klar geworden sein, wenn Elisabeth, die ihr Leben lang unfruchtbar genannt wurde, im 5. Monat schwanger war, dann muss an den Worten was dran sein. Und sie beginnt zu glauben. Und dass Gott wundersame Geburten schenkt, finden wir in der Bibel immer wieder. Denken wir an den Beginn des Volkes Israel. Gott gibt Abraham eine Verheißung, Sarah wird schwanger werden und einen Sohn haben. Und ähnlich wie bei Elisabeth, sie war alt und nicht schwanger geworden. Und Abraham hat an dieser Stelle gedacht, naja, er kann seinen Teil dazu beitragen, zu Gottes Plan, und er zeugt einen Sohn mit seiner Magd. Aber das ist nicht der Plan Gottes gewesen. Gott sagt, Sarah wird einen Sohn gebären, nicht Hagar, seine Magd, sondern sowohl Abraham als auch Sarah, sie sind beide in einem hohen Alter, und menschlich, sind wir ehrlich, schien hier nichts mehr möglich. Aber Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 21, sollte mir etwas unmöglich sein? Nein, bei Gott sind alle Dinge möglich. Denken wir an Hannah. Sie blieb viele Jahre ohne Kind und auch hier heißt es, der Herr dachte an sie und Gott lässt eine wundersame Geburt entstehen. Da, wo es vorher völlig unmöglich schien, dass ein Kind geboren wird, lässt Gott das Wunder einer Geburt geschehen. Und es gibt noch viel mehr Beispiele, die wie diese belegen, Gnade ist zuverlässig und Gottes Gnade schenkt Gewissheit. Und wenn wir in das Neue Testament sehen, da finden wir eine andere Art von wundersamer Geburt. In Johannes 3 kommt Nikodemus zu Jesus und Jesus macht ihm deutlich, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus, er fragt zu Recht, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Also, es scheint ziemlich unmöglich zu sein, nicht wahr? Nikodemus, er sagt ja sogar provokativ, er sagt, ein Erwachsener, der kann ja kaum, also in den Leib seiner Mutter zurückkehren. Also, Jesus, wie meinst du das, wenn du sagst, ein Mensch muss von Neuem geboren werden? Und Jesus sagt hier, Johannes 3, Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Sehen wir das Prinzip, das sich wiederholt. Es braucht immer wieder den Geist Gottes für neues Leben, für geistliches Leben. Und das fängt schon bei Adam an. Der Staub der Erde, er brauchte den Geist Gottes, damit Leben entstand. Und dann bei den wundersamen Geburten im Alten Testament brauchte es Gottes Wirken, damit Leben entstand. Vor allem aber brauchte es Gottes Geist, der über Maria kam, damit Jesus, der zweite Adam, geboren werden und als Sohn Gottes auf die Erde kommen konnte. Zu 100% Gottes Sohn und gleichzeitig zu 100% Mensch. Und das macht auch deutlich, was es braucht, damit du ewiges Leben bekommst. Denn ohne diese Geburt, die Bibel nennt sie auch Wiedergeburt, bist du tot in der Sünde. Und da kann nicht von Leben die Rede sein. Es braucht den Geist Gottes, der in dir neues geistliches Leben gibt. Was die Bibel hier meint, ist ewiges Leben. Und das bekommst du, wenn du durch den Geist von Neuem geboren wirst. Und jedes Mal, wenn ein Mensch dann das glaubt, dann geschieht auch heute noch das Wunder einer übernatürlichen Geburt. Und das bedeutet aber auch, dass du das glauben darfst. Und wenn wir ehrlich sind, übersteigt es unseren Verstand bei weitem, oder? Da entsteht aus dem Nichts neues Leben. Man wird durch den Heiligen Geist zu neuem Leben geboren. Und ja, ehrlicherweise klingt es ziemlich unmöglich. Aber schon zu Maria hat der Engel gesagt, Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und die Geschichte der Bibel belegt, dass Gott sein Prinzip der übernatürlichen Geburt immer und immer wieder wiederholt hat. Gott hat es nicht dabei belassen, es ja, uns mit theoretischen Fakten abzuspeisen, sondern es immer und immer wieder neu belegt. Und wenn du heute hier bist und dieses neue Leben nicht hast, dann schau dich mal um. Hier sitzen eine Menge von Leuten, die genau das bezeugen können. Der Engel hat zu Maria gesagt, deine Verwandte Elisabeth, sie ist schwanger. Und sie kann dir bestätigen, dass mein Wort wahr ist. Und genauso kannst du deine Nachbarn heute fragen, ob Gottes Wort wahr ist. Und die allermeisten hier werden bestätigen können, dass sie genau das erlebt haben. Dass sie erlebt haben, wie Gott sie zu neuem Leben wiedergeboren hat. Und jedes Mal, wenn ein Mensch diesem Wort Gottes glaubt, geschieht das Wunder einer übernatürlichen Geburt. Auch heute noch, genauso wie damals vor 2000 Jahren. Und auch wenn es einen lieben Menschen in deinem Leben gibt, der das noch nicht erlebt hat, dann gilt auch dafür heute noch, wie der Engel Gabriel zugesagt hat, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir dürfen auf sein Wort vertrauen, denn Gnade schenkt Gewissheit. Maria ist bewusst geworden, dass diese Gnade ihr Leben verändern wird. So sehr, dass sie darüber erschrak. Und nachdem sie vom Engel Gabriel alles gehört hat, steht ihre Reaktion aus. Und sie sagt: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Maria hatte eine Ahnung davon bekommen, wie diese Gnade ihr Leben verändern würde. Sie hatte niemand Geringeren als den Sohn Gottes für ihr Leben angekündigt bekommen. Und der Engel Gottes teilte ihr mit: Dein Sohn, er wird der Sohn Gottes sein. Er wird Jesus heißen, der Retter der Welt. Und Marias Reaktion ist: Mir geschehe nach deinem Wort. Und sie glaubt dem Engel, anders als Zacharias, von dem wir letzte Woche gehört haben, dem die Geburt seines Sohnes angekündigt wurde. Maria glaubt und sie empfängt den Sohn Gottes durch den Heiligen Geist. Und es geschieht das, was für uns Menschen völlig unmöglich und irgendwie auch undenkbar scheint, aber eben nicht bei Gott. Und wenn du hier bist und noch nicht von Neuem geboren bist, dann gilt dieses Angebot der Gnade heute auch für dich. Gott redet zwar heute nicht durch einen Engel zu dir, aber durch sein Wort. Und vielleicht hast du heute auch eine Ahnung davon bekommen, wie diese Gnade dein Leben verändern könnte. Vielleicht bist du erschrocken, was Gott von deinem Leben fordern könnte. Am Ende aber musst du dich entscheiden, ob du diese Gnade annimmst oder nicht. Und wenn du dem Wort Gottes glaubst, erlebst du genauso eine wundersame Wiedergeburt. Du bekommst neues Leben, du bekommst Jesus, den Sohn Gottes, und wirst selbst zu einem Kind Gottes. Das ist, was die Bibel dir verspricht, wenn du seine Gnade annimmst. Und wir haben gesehen, Gnade ist zuverlässig, Gnade schenkt Gewissheit. Aber dir sollte auch bewusst sein, dass Gnade Konsequenzen hat. Diese Gnade wird dein Leben völlig verändern. Und Jesus möchte dein Leben verändern. Er möchte der Herr deines Lebens werden. Und das ist nichts Negatives, aber diese große Gnade geht mit einem Herrschaftsanspruch Gottes einher. Und um das Beispiel aus der Einleitung abzuschließen: Ich habe für mich damals entschieden, dieses Angebot nicht anzunehmen, weil mir der Preis zu hoch war. Aber ich wünsche dir heute, dass du dieses Angebot der Gnade heute annimmst, dass du glaubst, dass bei Gott eben nichts unmöglich ist. Und ich kann selbst bezeugen, wie wundervoll es ist, wenn Gott dir neues Leben gibt. Das wünsche ich auch dir. Amen.